16. Folge von Zweite Reihe Links, meinem kleinen Politik-Podcast. Ihr hört es schon, heute begrüßt nicht Julian oder Lea. Wir haben nämlich heute eine neue Stimme im Podcast. Wir haben nämlich seit kurzem mit Isa neue Verstärkung im Team, weil Julian uns ja in die Landtagsfraktion verlassen hat. Isa begleitet uns schon länger und genau, wie gesagt, ihr werdet sie jetzt öfter auch im Podcast mal hören. Hallo Isa.
Hi, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Bericht vom Landesparteitag. Ihr habt ja schon vor 2 Monaten eure gemeinsame Kandidatur für den Landesvorsitz verkündet, also du und Ulrike. Und hinter euch liegen vermutlich extrem anstrengende Wochen. Aber heute können wir dir erstmal gratulieren und eine erfolgreiche und spannende Zeit als Landesvorsitzender wünschen. Hast du Lust, uns kurz vom Parteitag zu berichten?
Ja, der war auf jeden Fall aufregend. Also mein Stresslevel war jenseits von Gut und Böse und mein Aufregungslevel. Genau, aber am Ende hat es ja geklappt. Also Ulrike und ich haben das Vertrauen des Landesparteitages ausgesprochen bekommen, wachsen jetzt so seit 2,5, 3 Wochen in unsere neue Aufgabe als Landesvorsitzende. Und wir haben uns auch eine ganze Menge vorgenommen. Wir haben den Mitgliedern in der Partei jetzt einen Mitgliederbrief geschickt mit einem 100-Tage-Programm, wo wir aufzählen, was wir im Bereich der Mitgliederentwicklung machen wollen, wie wir politische Bildungsarbeit in der Partei gestalten wollen, wo wir auch sagen, wir wollen Kommunikationswege wieder neu aufbauen, weil wir vor allem in der Pandemie gelernt und auch gemerkt haben, dass ganz viel Kommunikation auch einfach abgebrochen ist. Und dadurch für die Linke, die sich ja auch als aktive Mitgliederpartei versteht, doch eine, dass an der einen oder anderen Stelle was weggebrochen ist. Und da wollen wir jetzt gemeinsam mit den neuen Mitgliedern im Landesvorstand, aber auch allen Mitgliedern in der Landespartei gemeinsam daran arbeiten, dass die Linke in Thüringen die stärkste Kraft bleibt. Und wir haben aber nicht nur über Personen gesprochen und gewählt. Es ging natürlich auch um Inhalte. Wir hatten verschiedene Anträge auf dem Landesparteitag, die auch beschlossen wurden und auch noch mal ein paar Positionen klar machen. Also es gab einen Antrag zum Thema Impfpflicht, ja auch gerade bundesweit in der Politik hoch und runter diskutiert und haben jetzt beschlossen, dass wir sagen, wir bekennen uns natürlich ganz klar als Linke zum Impfen, als eines der besten Instrumente, um einfach auch sich selber und andere zu schützen. Und haben aber auch gesagt, es braucht am Ende eine Impfpflicht für alle, die sicherlich ausgewogen sein muss. Es gibt immer ja Ausnahmetatbestände, dass aus medizinischen Gründen beispielsweise oder wegen Härtefällen eine Impfung nicht möglich ist. Und haben wir uns aber klar dafür ausgesprochen, dass wir sagen, in der Situation ist die Impfpflicht notwendig und muss aber so ausgestaltet werden, genau, dass eben bestimmte Dinge auch einfach berücksichtigt werden und dass vorher aber auch viele Anreize nochmal gesetzt werden. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie beispielsweise eine automatische Terminvergabe. Jeder kriegt nochmal per SMS einen Impftermin und hat dann die Möglichkeit, den wahrzunehmen. Genau, andere Sachen waren noch, wir haben uns natürlich auch beschäftigt mit der Situation der Geflüchteten an der belarussischen und polnischen Grenze, haben dort eine klare Aufnahmestrategie gefordert und mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen, die jetzt aber abgeschlossen sind auf Bundesebene, den Privatisierungs- oder Zerschlagungsplänen von Grünen und FDP, die mal die Runde machten, eine Absage erteilt, um da auch nochmal klar Position bezogen zu sagen, Mobilität ist öffentliche Daseinsvorsorge und muss in öffentlicher Hand bleiben. Genau, das war so der Landesparteitag und der war nur eintägig, der zweite Tag wird nächstes Jahr nachgeholt.
Du hast schon 2 Themen angesprochen, die ganz gut jetzt in das zweite große Thema passen, und zwar Impfpflicht und Belarus-Polen. Und zwar wollen wir über Solidarität, über Vielfalt und Weltoffenheit sprechen. Die Themen, die ihr bisher besprochen habt, waren eigentlich immer einzelne Aspekte des Zusammenlebens. Und heute wollen wir uns den letzten Punkt in Bodos Zukunftsplan ansehen, Solidarität, Vielfalt und Weltoffenheit. Hier geht es jetzt um die Vorstellung der Gesellschaft als Ganzes. Schafti, was für eine Gesellschaft wünschst du dir denn und wofür steht die Linke in diesem Fall ganz konkret?
Ich habe dazu nochmal um die Frage, wofür die Linke ganz konkret steht, ins Erfurter Grundsatzprogramm geschaut, was ja die Partei Die Linke 2011 beschlossen hat auf dem Bundesparteitag in Erfurt. Und ich finde, da bringt es einen Satz ganz gut auf den Punkt. Da steht nämlich, wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben können und in der gesellschaftliche Verhältnisse demokratisch gestaltet werden. So, und das ist, denke ich, so ein zentraler Leitsatz, an dem sich am Ende auch unsere Politik als Linke konkret messen lassen muss und an dem ich dann auch am Ende so ein bisschen mein Verständnis von Solidarität ableite. Also es geht natürlich darum, dass am Ende es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch eine gegenseitige Rücksichtnahme, vor allem auch auf diejenigen gibt, die aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind. Solidarität bedeutet für mich aber auch das Ganze, wir haben das ja auch unter dem Stichwort unteilbar schon mit vielen Demonstrationen auch in den letzten Jahren gehabt, eben auch zu sagen, man darf sich dann eben nicht spalten lassen anhand von Herkunft oder auch sozialen Status etc., Geschlecht und anderen Merkmalen, sondern sagen, unsere Kämpfe, die wir gemeinsam führen für diese bessere Welt, eben, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss zum Beispiel, oder Menschen eben selbstbestimmt auch entscheiden können, darf es dann keine Spaltungslinien geben. Für mich bedeutet Solidarität auch immer so ein bisschen Lautsprecher zu sein. Das sage ich auch immer, wenn ich so ein bisschen erkläre, wie ich mich sehe als Politiker oder als, auch als Landtagsabgeordneter zu sagen, ich bin ein Stück weit oder will ein Lautsprecher für die sein, die eben keine Stimme haben oder zumindest nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und so ein Stück weit, das ist dann so der letzte Punkt, macht sich für mich auch Solidarität gerade in der jetzigen Situation so davon abhängig zu sagen, Freiheit ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über eine, also eine Gesellschaft von links sprechen. Aber für mich ist Freiheit dann eben nicht so eine individuelle, jeder darf irgendwie machen, was er will. Natürlich soll jeder selbstbestimmt sich entfalten können, aber wenn am Ende die Freiheit, also die eigene Freiheit, die Freiheit anderer bedroht, wie jetzt, wenn es um das Thema Gesundheitsschutz geht, genau, dann habe ich einfach ein anderes Verständnis von Freiheit. Das bedeutet nämlich auch, dass eben keiner um seine körperliche Unversehrtheit aufgrund der Unvernunft anderer irgendwie fürchten muss. Und am Ende bringt Freiheit auch nicht viel, wenn ich nicht das notwendige Geld habe, um beispielsweise ins Kino zu gehen, weil dann habe ich die Freiheit ganz, ganz praktisch materiell nicht. Deswegen ist Freiheit und Solidarität für mich auch immer eng verknüpft mit sozialer Gerechtigkeit.
Ich fand die Lautsprecher-Metapher richtig schön und sehr, sehr passend. Und vielleicht können wir uns auch schon ein paar Beispiele dazu anschauen. Und zwar waren vor ein paar Wochen Lena und du mit den Beschäftigten bei Bosch in Arnstadt und ihr habt euch da solidarisiert. Was genau bedeutet das für euch und warum ist das wichtig, sich mit Menschen zu solidarisieren?
Genau das Beispiel mit Arnstadt. Also wir waren nicht vor Ort, aber haben eine kleine Grußbotschaft geschickt. Aber das zeigt auch schon so ein bisschen die Frage, warum das wichtig ist. Also weil es auch einfach notwendig ist, bestimmte Kämpfe, die dort ausgefochten werden, in dem Fall geht es um das Bosch-Werk in Arnstadt, die im Rahmen der Transformation in der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie eben auch davon betroffen sind, dass die Konzernleitung sich nicht mehr an Zusagen hält und im Prinzip die Zusage zur Standortsicherung in Frage gestellt hat, und das einfach einseitig. Und die Beschäftigten haben an einem Aktionstag dabei bei allen Bosch-Standorten in der Bundesrepublik darauf aufmerksam gemacht, eben auch in Arnstadt. Und Lena und ich haben, weil wir parallel Plenum hatten, aber gesagt, wir machen eine kleine Videobotschaft. Das ist erstmal nur symbolisch, aber soll trotzdem vermitteln, dass es politische Partnerinnen und Partner im Land gibt, die das Thema auf dem Schirm haben, die das auch bearbeiten. Vor allem bei uns als Fraktion diskutieren wir schon länger darüber, wie eigentlich sozial-ökologischer Umbau so gestaltet wird, dass eben er nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Bodo hat das mal bei der Kundgebung Ende Oktober, war das glaube ich in Eisenach bei Opel, auf den Punkt gebracht mit nicht die Beschäftigten müssen sich ändern, sondern das Produkt. Um dann eben zu sagen, am Ende, ja, wir brauchen den sozial-ökologischen Wandel auch in der Industrie, aber eben nicht so, dass damit Arbeitsplatzabbau einhergeht und ja, die Menschen damit am Ende alleine gelassen werden. Und da ist es für uns einfach wichtig, mit so kleinen Sachen wie auch Videobotschaften, aber auch eben der Begleitung von Arbeitskämpfen durch die Begleitung von Demonstrationen, auch öffentlich zu sagen, es sind die Beschäftigten, wir unterstützen dieses Anliegen und der politische Druck wird dadurch erhöht. Und im Falle von Opel hat sich ja zum Glück dann gezeigt, dass sowas auch im gemeinsamen, also dann im gemeinsamen Arbeitskampf von Gewerkschaften, Beschäftigten mit den politischen Akteuren auf Landesebene dann eben auch zum Erfolg führen kann.
Du hast gerade schon zwei ganz interessante Sachen gesagt. Zum einen, dass es oft symbolisch ist, sich zu solidarisieren und zum anderen, dass es wichtig ist, den politischen Diskurs zu verändern. Und vielleicht können wir jetzt nochmal auf was Konkretes schauen, genau, wo der politische Diskurs verändert wurde oder wo du vielleicht auch durch kleine alltägliche Unterstützung eine Veränderung bewirken konntest. Und ich dachte, du könntest vielleicht was von deinem Engagement aus dem Flüchtlingsrat berichten.
Genau, ich bin ja seit gut 10 Jahren Mitglied im Flüchtlingsrat, war da auch lange als Beisitzer im Vorstand tätig bis dieses Jahr. Und habe so ein bisschen nochmal so mich daran erinnert, was wir erreicht haben. Da sind mir zwei Sachen ganz konkret eingefallen. Das war Anfang der 2010er Jahre, 2012 und 2013. Da hat der Flüchtlingsrat mit vielen Partnerinnen zwei Kampagnen gemacht. Einmal für die Abschaffung der Residenzpflicht, wo es darum ging, dass Asylbewerberinnen quasi nur in dem Landkreis oder in einer bestimmten, also und auch in den Nachbarkreisen sich bewegen dürfen, aber beispielsweise eben nicht in ganz Thüringen sich frei bewegen können, wo man wieder auch beim Thema Freiheit und Bewegungsfreiheit sind und dass eben nicht jeder dieser Freiheit hat aufgrund eines Aufenthaltstitels. Und das zweite war eine Kampagne gegen das diskriminierende Gutscheinsystem, also dass es eben keine Geldleistung für Asylbewerberinnen gab, sondern die haben dann Gutscheine oder Sachleistungen bekommen. Und man muss sich das dann so vorstellen, wie man steht an der Supermarktkasse, darf sich mit diesen Gutscheinen nur bestimmte Sachen kaufen und dann wird der Gutschein dahin gegeben und dann fängt die Kassiererin oder der Kassierer dann an zu sagen, na, das dürfen Sie jetzt aber alles nicht mitnehmen, während hinter einem irgendwie die Leute stehen. Und das ist natürlich auch eine ganz blöde und schwierige Situation. Da haben wir gesagt, das sind zwei Maßnahmen, die einfach Menschen in ihrer Freiheit einschränken, die diskriminierend sind, und haben dort mit guten Kampagnen dafür gesorgt, dass beide Praxen am Ende beendet wurden. Und ein anderer Punkt ist, dass da war dann danach noch die Jahre, dass unter Rot-Rot-Grün auch eine Forderung beispielsweise umgesetzt wurde, die auch der Flüchtlingsrat lange gefordert hat, zu sagen, es braucht einen anonymen Krankenschein, damit eben auch illegalisierte Personen zum Beispiel die Möglichkeit haben, eine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen zu können. Das sind so drei Beispiele, wo das Engagement auch von außerparlamentarischen Akteuren konkret wirkt. Ich will aber bei dem Thema auch nicht verhehlen, dass es natürlich in Thüringen auch immer noch Probleme gibt, was den Bereich Migration und Asyl angeht. Wenn ich mir die Abschiebepraxis in den Landkreisen angucke, die der Flüchtlingsrat auch regelmäßig anprangert, und eben, dass die Teilhabechancen auch von Geflüchteten auch in Thüringen immer noch mehr, also da auch noch ausbaufähig sind, wenngleich mit bestimmten Maßnahmen wie Winterabschiebestopps oder auch zumindest aktiven Politikerinnen in den Fraktionen von Rot-Rot-Grün da auch eine gute Zusammenarbeit stattfindet, ist es eben noch nicht so, dass wir auch in Thüringen davon reden könnten, dass also jetzt alles super dupi wäre in der Migrationspolitik am Ende. Und das ist dann der letzte Punkt. Geht es aber auch so ein Stück weit darum, auf Bundesebene eine Änderung herbeizuwirken, weil das Aufenthaltsrecht ist nun mal Bundesgesetz und als Linke fordern wir da eine Änderung zu einem solidarischen Einwanderungsrecht. So dieses Thema Spurwechsel, daran macht sich das immer ganz oft fest. Also die Frage, Menschen kommen hierher, stellen Asylantrag, hängen dann ewig im Asylverfahren und hätten aber die Möglichkeit für eine sichere Bleibeperspektive über einen anderen Aufenthaltstitel. Und das ist aber meistens verwehrt, weil es diesen Spurwechsel nicht gibt und sie dann eben keiner Arbeit nachgehen können. Und ich glaube, da wird ein großer Punkt liegen, den man endlich angehen muss, um den Menschen dann auch hier eine Perspektive bieten zu können.
Danke. Es ist irgendwie, Solidarität ist immer sehr empowernd, aber auch manchmal ganz schön hart irgendwie. Genau, wir wollen noch einen kleinen letzten Blick auf Solidarität, Weltoffenheit und Vielfalt in deinem Wahlkreis werfen. Und zwar hat sich Ende Mai bereits ein Bündnis gegründet, welches sich für ein weltoffenes und buntes Ilmenau einsetzen möchte. Gestartet hat das Ganze Anfang September mit einem Demokratiefest. So, wie ist deine Rolle in diesem Bündnis? Was machst du da?
Da würde ich jetzt sagen, also es gibt ja nun so zwei Rollen. Das ist einmal, das bin ich so als Privatperson. Da habe ich natürlich irgendwie, wie viele andere in dem Bündnis, ein großes Anliegen, dass wir im Ilmkreis und vor Ort irgendwie eine Struktur haben, die aktiv den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus auch gestaltet, aber auch eben einfach aufmerksam macht auf Missstände, die es da gibt. Und dann habe ich natürlich meine Rolle als Landtagsabgeordneter und in der halte ich mich quasi so ein Stück weit insofern zurück, dass ich sage, ich unterstütze das Bündnis beispielsweise mit den Ressourcen, die ich habe, also mit dem Zings, den Räumlichkeiten, aber auch meiner Rolle als Landtagsabgeordneter und den Möglichkeiten, die ich da habe, im Landtag zu agieren. Und sage aber darüber hinaus sind es vor allem eben die Leute der Zivilgesellschaft in dem Bündnis, die Einzelpersonen, die im Vordergrund stehen sollten und nicht die Parteien oder die parteipolitischen Akteurinnen, die da auch drinne sind, aber das ist da, glaube ich, auch so Konsens. Also habe ich das bisher auch wahrgenommen, dass das überhaupt nicht in Frage gestellt war. Und so ist das, glaube ich, eine ganz gute Arbeitsteilung, dass wir sagen, wir unterstützen als Büro das Engagement des Bündnisses mit den Ressourcen, die wir haben. Und genau, aber am Ende muss das, geht es auch darum, dass das Bündnis ja, selber ganz gut arbeitsfähig wird und vor allem auch dann in der Fläche aktiv sein
Arbeitsfähig ist ein gutes
kann.
Stichwort. Was denkst du, wie Bündnisse im ländlichen Raum über einen längeren Zeit aktiv zusammenarbeiten können, ohne sich immer wieder in Klein-Klein zu verlieren oder auch jetzt wie während der Pandemie wieder den Faden zu verlieren, weil es einfach nicht möglich ist, Aktionen zu starten?
Ja. Das, also das, wo fange ich an? Also am Ende ist es wichtig, dass es da auch Strukturen gibt, die, sage ich mal, so eine Hilfeleistung geben. Also jetzt wie bei dem Bündnis im Ilm-Kreis, ist es ja so, dass wir eine super Unterstützung auch beispielsweise durch MOBIT auch einfach bekommen. Und das ist wichtig, da auch erfahrene Strukturen an der Hand zu haben, die Hilfestellung bieten, die Hinweise geben zur Frage, wie organisiere ich die Demo, wie organisiere ich die Veranstaltung. Wie kann ich eine Moderation für ein Bündnistreffen gut vorbereiten? All das sind so Basics, die man auch erstmal kennen muss, woran Leute auch wachsen müssen. Und wenn man da so erfahrene Akteure an der Hand hat, ist das ganz wichtig. Das andere ist auch die Frage des Raums. Ich sage jetzt mal sowohl digital als auch dann auch in Präsenz. Also auch vor Ort überhaupt Räume zu haben, wo man zusammenkommen kann. Aber ich glaube, da ist immer noch ganz gut aufgestellt jetzt. Und darüber hinaus ist aber Kontinuität ganz wichtig. Und da ist so ein bisschen das, wo man, glaube ich, noch dran arbeiten muss, wenn wir über so Forderungen reden wie nach einem Demokratiefördergesetz. Das fordert die Linke auf Bundesebene. Das ist auch eine Forderung, die wir in Thüringen aufgemacht haben, wo es darum geht, eben rauszukommen aus diesem, also aus dieser jährlichen Projektfinanzierung oder so kleiner Projektfinanzierung für so Demokratieprojekte, sondern sagen, Demokratieförderung, zivilgesellschaftliches Engagement, der Kampf gegen rechts ist eine Daueraufgabe. Und deswegen braucht es da auch verlässliche finanzielle Mittel über mehrere Jahre hinweg. Und sowas kann über so ein Demokratiegesetz auch gemacht werden. Am Ende geht es auch um so strukturelle Sachen wie, wir haben mal im Verfassungsausschuss im Thüringer Landtag diskutiert, sowas wie eine Antirassismus- und Antifaschismusklausel aufzunehmen in die Landesverfassung. Weil sich daraus auch einfach ein staatlicher Auftrag ableitet, beispielsweise solche Strukturen zu unterstützen, wie so ein Bündnis oder so, oder auch Zivilgesellschaft. Genau, und ansonsten gibt es aber auch schon eine ganze Menge, was die Strukturen auch noch angeht, mit der Vernetzung der Bürgerinnenbündnisse. Da gibt es ja auch aktive, also auch in der Fläche, da ist vor allem die Frage der Vernetzung ganz wichtig. Also ich glaube, dieses gegenseitig voneinander lernen, Erfahrung austauschen, ist ganz wichtig, um eben nach diesem Start des Bündnisses dann auch für längere Zeit zusammenarbeiten, also da zusammenzuarbeiten können. Und am Ende, ja, ist es aber natürlich schwieriger in einem Flächenkreis wie dem Ilm-Kreis in Ilmenau mit Daniel Schultheiß, der Oberbürgermeister, hat irgendwann mal bei einer Veranstaltung gesagt, Ilmenau ist von der Fläche so groß wie Hannover. Aber natürlich deutlich wenig Einwohnerinnen und gerade das zeigt so das Problem, dass da, also wie man damit zu kämpfen hat, dass man eben nicht vereinzelt in dem Bündnis, was eben in einer größeren Stadt vielleicht ein bisschen einfacher ist. Wenngleich ich immer jetzt nicht so dann auch sagen möchte, dass jetzt in Städten wie Erfurt oder Jena deswegen alles besser wäre im Kampf gegen Rechts- und Rassismus. Die Probleme gibt es ja natürlich trotzdem.
Danke, Schafti. Das zeigt sehr, sehr gut, dass es nur ein Anfang gewesen sein kann, um über Vielfalt, Solidarität und Weltoffenheit zu reden und dass diese Diskussion auf jeden Fall noch weitergeführt werden kann und sollte. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, zumindest zum Lieblingsteil beim Podcast hören. Und zwar ist das Frag Schafti. Und ich werde mal direkt mit der ersten Frage starten, die du bekommen hast. Wie sollte man deiner Meinung nach mit wahrnehmungsschädigenden Personen in der Linken umgehen?
Ja, also ich würde jetzt sagen, ich kann es mir einfach machen und sagen, wir haben Beschlüsse in der Partei, wir haben Gremien, in denen entsprechende Diskussionen geführt werden, wir haben ein Grundsatzprogramm und ich gehe einfach davon aus, dass alle Personen und Menschen, die sich in der Partei Die Linke organisieren, sich irgendwie damit identifizieren und an diese Beschlüsse auch halten und orientieren und auch diese Position der Partei nach außen vertreten. Das ist leider nicht immer der Fall. Da würde ich jetzt erstmal immer sagen, dann hätte ich zumindest den Wunsch, das Einende nach vorne zu stellen und nicht ständig über das Trennende zu reden, weil wenn man sich unter Genossinnen dann ständig nur auch online und an anderen Stellen irgendwie darüber öffentlich streitet, wo jetzt irgendwie der Dissens liegt, dann kann man natürlich auch irgendwie nach außen kein Bild der Einigkeit vermitteln und irgendwie auch progressive Forderungen nach vorne stellen. Und ja, ich habe mir bei der Frage schon so ein bisschen gedacht, dass da vielleicht auch so ein wie nennt man immer so einen Elefant im Raum steht, über den man jetzt nicht sprechen will und nennt mal das Kind auch beim Namen. Die Debatten über Sarah Wagenknecht, zum Beispiel jetzt auch in der Impfdebatte. Ich halte es da so ein Stück weit, wie Susi das mal in der Pressekonferenz gesagt hat. Ich bin irgendwo nicht mehr bereit, es zu erklären. Ich habe andere Positionen in sowohl dem Thema der Impfpflicht als auch beispielsweise, ich war ja auch mal Mitglied im Parteivorstand, als es um die Frage der Migrationspolitik geht. Die werde ich dann auch immer kundtun und äußern, aber ich finde es mühsam, mich daran abzuarbeiten und würde mich freuen, wenn wir, wie gesagt, mit dem einen, denn, das wir nach vorne stellen, eher gemeinsam dafür kämpfen, dass einerseits die Linke eine starke politische Kraft nicht nur in Thüringen, sondern auch bundesweit ist und wir tatsächlich für die Menschen was erreichen.
Für die Menschen was erreichen. Die nächste Frage zielt darauf ab, trägst du im Landtag mittelmäßige Kompromisse mit, obwohl das eigene Ziel eigentlich anders aussieht?
Ja, ich würde so ein bisschen zu sagen, das ist quasi das Wesen einer Koalition mit drei unterschiedlichen Partnern. Ich mache das mal so beispielsweise an meinem Thema, wo ich in der Fraktion ja zuständig bin, dem Hochschulbereich. Wir hatten ja 2018 das Hochschulgesetz verabschiedet. Und da haben wir natürlich, ich meine, das ist ein Gesetz mit weit über 100 Paragraphen und da gab es natürlich unterschiedliche Positionen, auch zwischen irgendwie Grüne, SPD und Linke. Und während ich mich auf der einen Seite sehr gefreut habe, dass wir beispielsweise erreichen konnten als Linke, dass wir eine Zivilklausel im Hochschulgesetz haben, um Rüstungsforschung in Thüringen zu beenden oder zu verhindern, dass wir die Anwesenheitspflicht abgeschafft haben, gab es auch Sachen wie die Übertragung der Bauherrentätigkeit, wo ich jetzt nicht sonderlich davon überzeugt war, dass das sinnvoll ist, also die Möglichkeit, dass die Hochschulen selber bauen können. Wo wir gesagt haben, okay, gut, aber am Ende finden wir uns irgendwo in der Mitte. Und dann ist das ja, ein Weg, der dann am Ende auch irgendwie gemeinsam getragen werden kann. Das Gleiche ist Bildungsfreistellung, also die Tatsache, dass es möglich sein soll, dass Menschen auch bis zu 5 Tage im Jahr bezahlt für also für die Wahrnahme eines Bildungsangebotes freigestellt werden können, sogenannten Bildungsurlaub erhalten. Auch da hätte ich mir mehr gewünscht. Also beispielsweise am Auszubildenden nur einen Anspruch von 3 Tagen. Ich hätte mir den Anspruch für Auszubildende und habe da auch für gestritten, auf 5 Tage gewünscht. Aber das war innerhalb der Koalition, sind wir da nicht auf einen Nenner gekommen und am Ende war der Kompromiss halt 3 Tage. Und das, ja, also deswegen, ja, ich trage sowas mit, aber immer auch mit dem Ziel, zu sagen, das ist nur der erste Schritt und irgendwann machen wir den nächsten und dann werden aus den 3 Tagen für die Auszubildenden vielleicht 5. Und ein anderes Beispiel bei den Langzeitstudiengebühren. 2014 haben wir es noch nicht in den Koalitionsvertrag bekommen, dass die abgeschafft werden sollen. 2019 stand es dann drin. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt haben wir halt nur das Problem mit der fehlenden parlamentarischen Mehrheit zur Umsetzung.
Wir haben den Podcast sehr, sehr lange rausgezögert mittlerweile und jetzt können wir sagen, dass wir eine Ampel auf Bundesebene haben und Menschen finden es sehr interessant, was du davon hältst.
Naja, ich sag mal so, ich hätte mir natürlich eine andere Regierungskonstellation mit einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis mit erfolgreichen Koalitionsverhandlungen, auch mit einer guten linken Handschrift gewünscht, aber okay, hätte Fahrradkette. Nun haben wir die Ampelkoalition. Ich habe den Koalitionsvertrag so überflogen und mir so mal so ein paar Themen angeguckt. Und zwischen Kindergrundsicherung, wo ich sage, okay, gute Sache, mal gucken, wie sie umgesetzt wird, bis hin zu einer sogenannten Rückführungsoffensive im Bereich der Migrationspolitik ist da halt relativ viel drin. Und das zeigt so ein bisschen die Bandbreite, wo ich halt sage, im Sinne einer liberalen Gesellschaft würde ich sagen, der Koalitionsvertrag hat halt Licht und Schatten. Also ist durchaus, glaube ich, ein Aufbruch für eine liberalere Gesellschaft, aber am Ende, gerade mit Blick auf die Frage soziale Gerechtigkeit und Umverteilung, lässt der Koalitionsvertrag halt viel vermissen. Also in meinem Bereich, Wissenschaftsbereich, stehen da teilweise auch Sachen drin, wo ich sage, finde ich gut, grundlegende Reform des BAföG, Wohnheimsanierungsprogramm etc. Aber ich frage mich an den ganzen Stellen halt, wie ohne eine Umverteilung durch eine Änderung des Steuersystems und ohne Vermögensteuer etc. Das alles geschaffen werden soll. Also so ein bisschen in der Quintessenz zum Teil viele nette Worte, andere Sachen, wo ich wie bei der Rückführungsoffensive nur den Kopf geschüttelt habe und ganz oft die Frage im Raum steht, wie es am Ende finanziert wird und konkret umgesetzt wird. Aber da würde ich jetzt sagen, Gucken wir mal, was die ersten 100 Tage der Ampelkoalition so machen. Vielleicht ist ja eine grundlegende BAföG-Reform mit dabei. Und ich hoffe, dass meine Fraktion immer so ein bisschen das soziale Gewissen an der Stelle wird im Bundestag.
Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. So, dann gehen wir nochmal auf die Landesebene zurück zum letzten Punkt Kurioses aus dem Landtag. Gibt es denn bald eine Gruppe im Landtag, nachdem die ehemalige FDP-Abgeordnete Bergner fraktionslos geworden ist, haben in den letzten Wochen zwei weitere Abgeordnete ihre Fraktion verlassen. Das sind zum einen der Abgeordnete Schütze und die Abgeordnete Kniese aus der AfD-Fraktion. Bahnt sich da eine neue Gruppe an? Und wenn ja, was bedeutet das?
Also zumindest konnte ich die Woche in der Kantine beobachten, dass die drei sehr einmütig gemeinsam beim Mittag saßen. Also bahnt sich da vielleicht tatsächlich eine neue Gruppe an. Wir werden das sehen. Wir haben ja momentan, nachdem Frau Bergner die FDP-Fraktion verlassen hat und die damit den Fraktionsstatus verlassen hat, schon eine Gruppe mit der FDP. Und Frau Bergner ist ja ihres Zeichens jetzt aktiv und umtriebig in der in diesem Verein Bürger für Thüringen, wie sie sich nennen. Wenn man sich anguckt, wie da eine Demo vom Landtag gegen die Corona-Maßnahmen organisiert wurde, ohne Abstand und Maske und Schwurbeln, zeigt das, in welche Richtung das geht. Und nehme jetzt auch einem Herrn Schütze oder einer Frau Kniese nicht irgendwie ab, dass sie jetzt die 180-Grad-Wende irgendwie vollzogen haben, jetzt auf einmal geläutert sind, weil sie saßen halt in einer AfD-Fraktion mit auch Höcke an der Spitze und haben auch im Plenum jetzt mit rassistischen und auch diskriminierenden Äußerungen jetzt nicht hinterm Berg gehalten. Und genau, insofern ist es ein ganz krudes Gemisch, wenn man sich das so anguckt und kann dem durchaus zutrauen, dass die drei da vielleicht jetzt irgendwie überlegen, eine Gruppe zu machen, aber wir werden das sehen. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, viele ideologische Schnittmengen. Auch wenn Frau Bergner immer so tut, als sei sie sehr liberal. Leugnen tut sie halt, oder zumindest in schwurbelnden Gruppen ist sie halt trotzdem unterwegs.
Dann schließen wir den Podcast mit einer Service-Info ab. Und zwar haben wir gerade das Büro nur noch dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, aufgrund der ja, Corona-Situation. Aber ihr könnt euch bereits darauf freuen, dass sobald sich die Lage beruhigt hat, wir dann an einem Tag die Woche auch vormittags offen haben werden. Ah.
Genau. Und ansonsten erstmal sorry dafür, dass der Podcast so lange auf sich warten ließ, aber wir haben ja jetzt endlich einen Termin gefunden. Und für die nächste Folge bleibt dann nur noch zu sagen, stellt uns wieder eure Fragen unter Fragschafti. Ihr werdet sicherlich bei Insta rechtzeitig wieder aufgefordert werden. Und dann freuen wir uns im nächsten Jahr hoffentlich auf die ein oder andere Präsenzveranstaltung, sobald das wieder möglich ist.
Genau, schöne Weihnachtszeit,
Euch auch.
guten Rutsch.
No? Ciao.